Ja, für die, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind oder noch nicht so oft hier sind, unsere Abende drehen sich meistens um Dinge, die, mit denen man hier im Land zu tun hat. Und zwar allermeistens um biblische Orte, weil das ist einfach das Besondere hier im Land, dass es ganz, ganz viele Orte gibt, die man anschauen kann und die in der Bibel vorkommen und die eine interessante Geschichte mit sich bringen. Und viele von euch sind ja deswegen hier, oder selbst wenn sie als Volontäre hier sind, um irgendwo im Heim zu arbeiten oder mit Menschen zu arbeiten, dann geht es euch trotzdem sicher so, dass ihr am Wochenende auch mal gerne losfahrt, um euch Orte anzuschauen. Und das Schöne ist, finde ich, hier, dass diese Orte auch sprechen, dass sie immer irgendwie eine Geschichte erzählen oder ein Thema aufgeben. Und ich habe heute mal den Ort des Ölbergs, kleine Einführung, und heute ist die Einführung aber nicht ganz so ausführlich, weil es dann mehr um das Thema geht und was das Thema Ölberg mit dem umstrittenen oder ja mit diesem Reizwort Missionieren zu tun hat, das werden wir dann vielleicht gleich sehen. Aber ich fange einfach mal vorne an und will euch mitnehmen auf einen kleinen Spaziergang zum Ölberg, damit wir wenigstens wissen, über welchen Ort wir heute Abend reden. Wer war denn schon mal drauf auf dem Ölberg? Ja, doch, das sind doch die meisten. Das ist, glaube ich, so einer der Orte, die man als erstes aufsucht. Meistens, wir haben ja oft Gäste hier und dann ist so am zweiten Tag oder spätestens am zweiten Tag zieht es die Leute dann auf den Ölberg und es ist ja auch eine wunderschöne Wanderung da. Aber vielleicht habt ihr noch nicht alle Orte gesehen, die es da oben gibt, deswegen einen kleinen Rundumblick. Das ist der Blick von der Altstadt aus auf den Ölberg. Hier vorne sehen wir die Erlöserkirche, den Felsendom und dahinter diese Hügelkette ist der Ölberg. Charakteristisch da ganz rechts, der große jüdische Friedhof. Und dann gibt es hier oben das Dorf, Abtur, der Berg. Und dann nochmal so eine Kuppel mit noch einem Kirchturm drauf. Und dann hier gibt es noch eine Kuppel mit noch einem Turm, der aber kein Kirchturm ist, sondern der Turm von der Universität. Noch ein bisschen näher. Hier sieht man auch ganz schön, das hat was mit dem Thema von heute Abend zu tun. Vom Jerusalem aus auf den Ölberg gesehen, da sieht man das enge miteinander. Hier vorne ist der muslimische Friedhof, der jüdische Friedhof gegenüber und hier die christliche Maria Magdalenenkirche und unten im Tal ein christlicher Friedhof. Also hier in diesem Tal, an diesem Hang des Ölbergs kommen die drei Religionen ganz eng zusammen. Hier ist ein Blick von der Rückseite des Ölbergs. Wenn man hinten runterläuft, kommt man nach Bet Phage. Früher kam man auch nach Bethanien. Ich weiß, warst du jetzt da?
Nee.
Hat nicht geklappt.
Hat nicht geklappt.
Okay. Also es ist immer noch so, dass immer am Palmsonntag eine große Prozession losgeht von Bet Phage. Das ist da, wo Jesus nach der biblischen Geschichte auf einen Esel stieg, um nach Jerusalem einzuziehen. Von da aus ziehen dann tausende von Leuten über den Ölberg hinein nach Jerusalem. Und man kommt dann oben an diese alte Kirche. Das ist wohl die älteste Kirche auf dem Ölberg. Es sind nur noch Grundmauern davon da. Von Kaiserin Helena gebaut oder der Bau wurde veranlasst, muss ich jetzt immer Steffi fragen, weil die ist jetzt Helena-Expertin. Die Eleona, eine Kirche auf dem Ölberg, die an verschiedene Dinge erinnert. Einmal an, ist dort eine Höhle, in der Jesus seine Jünger gelehrt haben soll, unter anderem das Beten gelehrt haben soll, aber auch über die Endzeit geredet haben soll. Und es ist auch der Ort der Himmelfahrt. Da gibt es unten diese Grotte. Und so sieht das dann aus. Das ist ein kleines Kapellchen. Das ist noch nicht die Grotte, sondern das ist eine Kapelle. Unter der Kapelle ist dann noch eine Grotte. Bekannt natürlich hier auch das Vaterunser in ganz, ganz vielen internationalen Sprachen. Ich habe mal hier die plattdeutsche Version. Uns Vater in den Himmel, natilig waren die Namen. Direkt daneben eine weitere Himmelfahrtskirche, die aus etwas späterer Zeit stammt und heute eine Himmelfahrtsmoschee ist. Eine interessante Geschichte. Da ist also eine, es hat ja auch was mit drei Religionen zu tun. Also das Ereignis, der Jude Jesus und die Himmelfahrt. Darüber dann eine christliche Kirche gebaut und die dann später in eine Moschee umfunktioniert wurde. Auch das hat wieder etwas mit dem Thema heute Abend zu tun. Das ist das Bild von oben. Also man sieht das hier in der Mitte, gibt es diese kleine Moschee mit der Kuppel, dann gibt es so eine Mauer außenrum und noch so ein Minarett daneben. Da drin, der der Stein, an dem man den Fußabdruck Jesu zeigt, der sich offensichtlich so fest von der Erde dann abgestoßen hat, dass er dort ein Loch im Boden blieb. Das ist eine Aufnahme von der Himmelfahrtsnacht von vor 2 Jahren, glaube ich. Da gibt es immer in der Nacht zur Himmelfahrt eine große Versammlung und Gottesdienste die ganze Nacht durch, sehr abenteuerlich, alles so im Dunkeln, aber das innen drin natürlich viel Licht und nicht ganz so gute Luft, aber jedenfalls ist es ein echtes Erlebnis. Dann gibt es die russische orthodoxe Kirche, das ist die man von hier unten so gut sieht, mit dem großen Turm. Und wenn die Anna heute Abend da wäre, könnte sie uns davon erzählen, weil wir hatten in den letzten Wochen eine Volontärin hier, die dort gearbeitet hat und Gemälde restauriert hat. Sehr schön grün, da ist eine ganze Kirche dabei, die auch in Gebrauch ist, schöne Ikonen. Und dann natürlich, last but not least, die Deutsche Himmelfahrtskirche, jetzt nochmal von unten aus gesehen, Auguste Victoria, benannt nach der Frau von Kaiser Wilhelm II. Ursprünglich dort oben ist ein Hospital gebaut worden und dann auch eine Kirche dabei. Ist heute immer noch ein Hospital und eine Kirche und vor allem das Zentrum für Pilger- und Touristenarbeit der evangelischen Kirche hier. Ein Turm, auf den es sich lohnt zu steigen, weil man von dort aus sehr schön in die ganze Umgebung schauen kann. Das ist das Innenleben. Hier ein Bild von der Vers handelt von der Himmelfahrt. Das Bild erinnert so ein bisschen an die Verklärung hier, aber es sind, glaube ich, doch trotzdem 2 Jünger, die da links und rechts stehen. Ja, da oben feiern wir natürlich auch an Himmelfahrt. Dann jedes Jahr Gottesdienst. Das ist ein internationaler Gottesdienst hier. Und dann gehen wir hinten in den Wald und da werden dann die berühmte Bibelstelle gelesen, zu der wir dann gleich kommen. Dann steht man da so ein bisschen wie damals die ersten Jünger, als sie dort versammelt waren und auf Jesus hörten und dann in den Himmel schauten. Man schaut von da aus rüber in die Wüste Juda, ins Jordantal und eigentlich da hinten kann man noch so ein bisschen die Berge von Jordanien sehen. Ich war jetzt neulich mal morgens früh dort. Es lohnt sich zum Sonnenaufgang dorthin zu gehen. Man sieht also ganz klar dann Amman drüben, schon im Dunkeln die Lichter und so und dann kommt die Sonne irgendwann. Also es lohnt sich. Ja, also das ist der Ölberg und ich habe schon gesagt, er ist bekannt für verschiedene Geschichten. Jesus lehrt seinen Jüngern das Beten, Jesus lehrt seinen Jüngern über das Ende der Zeit. Es ist der Ort der Himmelfahrt und verbunden mit der Himmelfahrt natürlich jener Text, der ja in die Geschichte eingegangen ist unter dem Titel Missionsbefehl. Also von hier hat Jesus seine Anweisung gegeben und ich habe mal einige Texte rauskopiert, die man damit verbindet und wir werden sehen, dass gar nicht so viele davon tatsächlich auf dem Ölberg spielen, aber einer dann doch. Aber der berühmte Missionsbefehl, also den man eigentlich kennt und den wir dort auch immer hören, steht im Matthäus-Evangelium und da heißt es, es war ein Galiläa auf einem Berg. Also da heißt es, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin sie Jesus beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Eine andere Version im Markus-Evangelium, Markus 16, 15 bis 16. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreaturen. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das ist nach der Erzählung auch nicht unbedingt auf dem Ölberg, vielleicht könnte sein, aber unmittelbar vorher heißt es, dass er zu den Jüngern kam am Tag der Auferstehung, als sie versammelt waren in dem Haus, wo er ihnen erschienen ist. Also entweder hat er es da gesagt oder es ist zwischen den 2 Versen noch anderes passiert. Jetzt kommen wir zu Lukas 24. Da sind folgende Worte, Jesus sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am 3. Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. An dieser Stelle ist zwar im nächsten Vers der Ölberg erwähnt, aber diese Verse spielen noch in Emmaus beim Abendessen mit den Jüngern dort. Natürlich im wahren Emmaus in Latrun. Wie wir als Evangelische zu sagen pflegen. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, die wirklich auf dem Ölberg spielt, nämlich Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da wird ein längeres Gespräch von Jesus mit seinen Jüngern berichtet und dann heißt es am Ende: Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ja, das sind eigentlich die Worte, die man mit diesem Begriff des Missionsbefehls verbindet. Wir werden noch sehen im Laufe des Abends, dass das nicht das erste Mal ist, dass das Thema auftaucht. Man könnte zurückgehen in der Geschichte Jesu. Da gab es schon vorher Aussendungen. Er hat seine Jünger gesandt. In Matthäus 10, Lukas 10 wird das berichtet. Und man könnte auch noch weiter zurückgehen. Aber dazu kommen wir noch später. Ja, der Titel ist bewusst ein bisschen mehrdeutig formuliert. Was heißt hier missionieren? Das ist ein bisschen ja so empört, ja, was eigentlich hier in Jerusalem die normale Reaktion ist, wenn man das Wort missionieren in den Mund nimmt, dass dann jemand fragt, was heißt hier missionieren, weil das eigentlich ein Unwort ist, was man hier nicht sagen sollte, weil es sehr problematisch ist. Für manche ist es sowieso problematisch, auch schon in Deutschland. Für manche wird es problematisch, wenn sie hier nach Jerusalem kommen. Viele Leute, die sogar in Deutschland vielleicht relativ selbstverständlich noch von Mission gesprochen haben, die kommen hier ins Zweifeln. Entweder, weil sie hier zum ersten Mal Menschen anderer Religionen begegnen und merken, ach, die sind ja auch ganz nett. Und man das dann irgendwie verbindet mit der Frage, ja, was ist das dann mit dem Missionieren? Soll man es dann lieber lassen oder so? Dazu kommen wir gleich noch. Manche fragen sich auch, ist das hier überhaupt erlaubt? Ist es nicht verboten in Israel? Kann man nicht verhaftet werden, wenn man das Wort in den Mund nimmt? Dazu werde ich vielleicht auch später noch fragen. Ich würde jetzt am Anfang mal interessieren, was dieses Wort so bei euch an Assoziation macht. Was ihr so denkt, was ihr damit verbindet, welche Fragen, welche Erfahrungen, welche Assoziationen bei euch mit diesem Wort verbunden sind. Wir sind erfahrungsgemäß immer ein relativ gemischter Kalb. Also ihr müsst ja nicht immer alle denken, wo ich bin bestimmt der Einzige hier, der so denkt. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir sehr verschiedene Erfahrungen und verschiedene Meinungen haben.
Die Kindheitserfahrung ist die, andere in die eigene Religion herüberzuziehen. Und diese Erfahrung hat sich sehr aufgelöst in der Zeit.
Okay. Aber das ist etwas, was man auch oft eben hört, als Definition, dass da geht es darum, dem anderen die eigene Religion überzuziehen, ist ein schönes Wort. Ich habe auch in der Vorbereitung immer überzubraten oder aufzuzwingen oder wie auch immer, aber das sind so Begriffe, die man damit verbindet. Ja.
Ja, sonst. Ich verbinde es immer ein bisschen mit dem Zwang, ist dahinter, wenn jemand so missionieren erzählt oder fühle ich mich so leicht unter Druck gesetzt, weil ich bin jetzt nicht so der Mensch, der da so offen davon erzählen kann.
Also das Wort Zwang, das wird uns auch heute Abend noch begegnen. Was sonst? Erfahrung, Begebenheiten.
Reagieren da eher allergisch drauf.
Ja.
Ist das so funktioniert oder irgendwie aufgeregt?
Es war heute noch gerade noch ein Artikel in der Zeitung darüber, Skandal, Mission, in der Wortwörter missioniert. Also das ist ein Zeitungsthema, das würde in Deutschland ja gar nicht die Zeitung erreichen, aber hier ist es natürlich ein Politikum und ein Zeitungsthema und auch sofort dann die Schlagzeilen macht.
Wo?
In Sderot, das ist in der Nähe vom Gazastreifen, also kurz vor dem Gazastreifen. Ja, also wir sehen das schon, es ist ein Begriff, der irgendwie schon böse klingt, aber dann auch mit schlechten Erfahrungen verbunden ist, vor allem mit diesem Gedanken des Zwingens oder der negativen Reaktion. Und ich werde mal versuchen, mich heute Abend dem Wort anzunähern. Fragen, wo kommt es eigentlich her? Ist es eigentlich ein sinnvolles Wort? Dann auch nach der Sache zu fragen und vielleicht vorzuschlagen, wie ein veränderter Zugang aussehen kann. Ich habe eben schon gesagt, ihr Zugang hat sich verändert. Mal schauen. Warum ist das Wort umstritten? Ich habe beim Nachdenken darüber eigentlich drei zentrale Fragen entdeckt, die damit verbunden sind. Und das erste ist sehr grundlegend, das ist die Wahrheitsfrage. Die Frage nach der Wahrheit, nämlich die Frage, kann eine Religion eigentlich Wahrheit für sich beanspruchen? Das ist immer so eine Grundfrage, die man erstmal klären muss, bevor man über das Missionieren redet, ob das erlaubt ist oder nicht, oder was das überhaupt ist. Ist die Grundfrage erstmal an einen selbst, kann eine Religion, ein Glaube eigentlich Wahrheit für sich beanspruchen? Das zweite ist dann die Frage, wenn dem so ist, ist es dann erlaubt, wie habe ich es hier formuliert, ich habe es hier mal neutral formuliert, darf man diese Religion oder diesen Glauben an andere weitergeben? Ja? Reden wir also noch darüber, ob das nun überbraten ist oder ein Weitersagen, hast du eben gesagt, das ist ja schon sehr, sehr vorsichtig formuliert. Aber ist das überhaupt richtig? Ist das überhaupt erlaubt? Darf man das überhaupt? Ist das eigentlich gut? Und das Dritte, das damit verbunden ist, ist die Konversionsfrage. Ist es eigentlich erlaubt, seinen Glauben zu wechseln? Oder ist es gut oder nicht gut? Ja. Also diese drei Fragen, die Frage nach der Wahrheit, kann eine Religion Wahrheit für sich beanspruchen? Ist nicht alles irgendwie wahr? Wie gehen wir damit um? Die zweite Frage ist die des Weitergebens, von mir aus gedacht. Darf ich, wenn ich etwas für wahr finde oder glaube, darf ich das an andere eigentlich weitergeben? Und die dritte Frage ist mehr vom anderen her gedacht. Ist es eigentlich erlaubt, dass Menschen ihre Religion wechseln? Oder gut oder gewollt oder nicht? Das sind drei eigentlich wichtige Fragen, über die, glaube ich, viel zu wenig nachgedacht wird, weil eine vierte Sorte von Fragen meistens sehr im Vordergrund steht bei diesem Themengebiet, und das habe ich mal die emotionalen Fragen genannt. Das haben wir hier auch gemerkt, und ich glaube, das ist auch unsere normale Reaktion, dass wir die emotionalen Reaktionen erstmal in den Vordergrund kommen. Also entweder die Entrüstung, willst du mich etwa missionieren? Das hat sowas von irgendwie hält sich für was Besseres, bin ich etwa nicht gut genug, muss ich mich etwa ändern? Also so diese emotionale Entrüstung auf meiner Seite. Es gibt aber auch eine Emotionalität auf Seiten derer, die missionieren, ja, die dann auch mit einer gewissen Vehemenz, wie du eben sagst, mal einem nahe rücken. Ja. Also das ist auch eine emotionale Sache eher, dass man gar nicht so sehr darüber redet, ist das jetzt richtig oder falsch, was der sagt, sondern einfach, dass man sich bedrängt fühlt. Ich habe hier aufgeschrieben, sind missionierende Menschen überheblich oder aufdringlich? Oder sind sie die besseren Menschen oder die schlechteren Menschen? Und natürlich die ganze emotionale Frage des Umgangs mit der Vergangenheit. Weil der Begriff der Mission in der Vergangenheit sehr oft verbunden war, auch mit Gewaltanwendung, mit gewaltsamen Mitteln, mit Kriegen. Interessanterweise, das ist aber ein Nebenthema, auf das können wir heute Abend nicht eingehen, ist es in der Geschichte wesentlich weniger, wesentlich seltener so gewesen, als man immer annimmt. Also das klassische Bild ist immer das, so bis vor 100 Jahren ungefähr ist Mission immer mit Gewalt passiert, und seitdem hat sich das geändert. Das ist natürlich nicht so, wenn man in die Geschichte schaut. Es gibt bestimmte Phasen in der Geschichte, wo das tatsächlich geschehen ist, und es gibt auch die anderen Phasen, wo gerade die sogenannten Missionare sich sehr oft auf die Seite derer gestellt haben, die Gewalt gelitten haben und sich gegen die Eroberer oder Kolonialisten gestellt haben. Aber das ist ein anderes Thema, um das es heute Abend nicht geht. Aber wir merken, dass die emotionalen Fragen sehr oft sehr viel im Vordergrund sind. Und deswegen kommt man oft gar nicht dazu, so im Gespräch, wir haben ja hier oft so Frühstückstischgespräche, das ist immer sehr spannend, weil ja da immer andere Leute im Haus sind und man sehr viele verschiedene Meinungen hört. Und das ist eigentlich schön, weil das ist so eine Begegnung der Verschiedenheiten. Und da ist es aber manchmal schwierig, eben, wenn man, gerade wenn man so Reizwörter, wenn die dann fallen, dann ist oft das Gespräch schon aus, bevor es überhaupt begonnen hat. Deswegen vermeidet man die lieber ganz und redet gar nicht darüber. Heute Abend ist mal die Chance, über ein Reizwort ein bisschen in die Tiefe nachzudenken und zu fragen, was ist eigentlich so reizend daran oder reizvoll. Und wie können wir das vielleicht anders anfassen, dass es ja, und entdecken, was damit gemeint ist. Traditionell ist die Christenheit seit einiger Zeit, eigentlich erst im letzten Jahrhundert, gespalten in Missionsbefürworter. Die würden alle diese drei Fragen mit Ja beantworten. Kann eine Religion die Wahrheit für sich beanspruchen? Ja, klar. Darf ich meinen Glauben an andere weitergeben? Ja, klar. Ist es erlaubt, seinen Glauben zu wechseln? Natürlich. Und dann gibt es die Kritiker, die alle drei Fragen natürlich mit Nein beantworten können. Kann man eine Wahrheit für sich beanspruchen? Nein, natürlich nicht. Darf man seinen Glauben an andere weitergeben? Nein, auch nicht. Und ist es erlaubt, seinen Glauben zu wechseln? Nein, eigentlich auch nicht. Das sind so die Extreme. Und dazwischen gibt es jetzt natürlich so die, die nicht 100% so und nicht 100% so sind. Ja, die meisten von uns werden wahrscheinlich irgendwo dazwischen sein. Dass man sagt, naja, so ganz extrem muss man es nicht sehen, so auch nicht irgendwo dazwischen. Dass man zum Beispiel sagt, naja, also zum Beispiel diese Konversionsfrage, natürlich kommt es vor, dass Leute ihren Glauben wechseln. Aber das sollte immer der Ausnahmefall sein. So, das hört man dann oft. Oder ja, man darf schon seinen Glauben weitergeben, aber man darf den nur so weitergeben, dass der andere davon nicht betroffen wird. Also sozusagen, man darf davon erzählen als Zeugnis für das, was man selber glaubt, aber nur unter der Bedingung, dass der andere dadurch nicht beeinflusst wird. Ja, so, das ist dann so ein bisschen so halb. Mit der Wahrheit ist auch so, dass man sagt, ja, eigentlich will ich schon eine Wahrheit beanspruchen, aber das tue ich dann nur für mich und nicht für den anderen auch. Ja? Also das heißt, das ist wahr für mich, aber nicht für dich. Also da gibt es so Zwischenlösungen, ja? Weil man irgendwie sagt, ganz so kann es nicht sein und so auch nicht. Und dann hat man so Mittellösungen. Diesen drei Fragen will ich jetzt gleich nochmal genauer nachgehen, aber vorher ein überraschendes noch eine überraschende Einsicht, nämlich das Wort selber missionieren. Es steht tatsächlich in Langenscheids Fremdwörterbuch und es steht ungefähr so drin, wie Sie es gesagt haben, etwas neutraler formuliert, aber das im Langenscheids Fremdwörterbuch steht, fremden Völkern, fremde Völker zur eigenen Religion bekehren. Das ist die Langenscheids Definition. Wenn man das Wort aber genauer anschaut, ist das eigentlich Unsinn. Also nicht nur die Definition, die Langenscheid liefert, sondern das Wort selber. Wenn ich sage, ich will dich missionieren, ist das eigentlich eine Konstruktion, die überhaupt nicht geht. Ja? Weil, woher kommt das Wort? Es kommt aus dem lateinischen Mittere, senden. Wenn ich dich also missionieren will, dann hieße das, ich will dich sendieren oder so, oder senden. Ja? Es ist noch ein bisschen quasi sehr, sehr eindringliches Senden. Aber ich würde dich senden. Ja, wieso? Senden. Wohin senden? Für was senden? Ja? Da stimmt also irgendwas nicht mit der Begrifflichkeit. Und wenn man jetzt zurückfragt, hinter das Wort, wer sendet da eigentlich wen? Und wer wird da gesendet? Merkt man, geht man in die Bibel und fragt danach, wer sendet dort eigentlich? Und dann kommt man darauf, wer dort sendet, das ist Gott. Gott sendet Menschen. Man kann dem Wort senden mal nachgehen in der Bibel. Man findet das zum Beispiel bei Mose am Sinai. Ja. Gott sendet Mose zu seinem Volk. Gott sendet Propheten. Gott sendet Jesaja. Jesaja 6, die große Vision von Jesaja. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ja. Gott sendet. Gott sendet seinen Sohn. Sein Sohn sendet seine Jünger. Also da ist auf jeden Fall derjenige, der da sendet oder missioniert, ist Gott. Aber interessanterweise missioniert er nicht die Heiden oder die, die nicht an ihn glauben, sondern er missioniert, sendet immer die, die an ihn glauben. Nämlich die, die bereit sind, sich von ihm senden zu lassen. Das heißt, die, die missioniert werden, sind die Leute, die auf Gott hören. Da wendet sich plötzlich das ganze Verständnis dieses Begriffes um und man muss sagen, eigentlich, wenn man recht mit dem Wort umgehen wollte, würde man sagen, Gott ist es, der missioniert und Christen zum Beispiel sind es, die missioniert werden, nämlich von Gott beauftragt. So müsste es eigentlich heißen. Und die Vorstellung, dass ich jemand anders missioniere, ist eigentlich, entspricht gar nicht, schon gar nicht dem Ursprung des Wortes. Gehen jetzt der Sache gleich weiter nach, ob was denn mit der Sache ist, die dahinter steht. Aber es ist manchmal ganz gut zu sehen, dass Worte in der Weise, wie wir sie gebrauchen, gerade in dieser Definition, wie sie Langenscheid gibt, nämlich dieses Verständnis, was eigentlich schon irgendwie Zwang in sich birgt, nämlich mit jemand anderem irgendetwas zu machen, was der gar nicht will, hat eigentlich mit der Wortbedeutung gar nichts zu tun. Das ist schon ein Missverständnis, was in dieses Wort hineingetragen wird. Man kann jetzt darüber streiten, ob es von Christen da hineingetragen wurde oder schon von denen, die das eigentlich ablehnen, also ob es vielleicht von vornherein als Schimpfwort entstanden ist, das könnte ja sein. Also, Gott ist derjenige, der sendet. Das haben übrigens für die, die irgendwie ein bisschen mit Missionswissenschaft und sowas zu tun haben, es hat auch in der Missionswissenschaft bei den großen Weltkonferenzen für Missionen und Kirchenkonferenzen und sowas inzwischen dazu beigetragen, dass man auch gesagt hat, aha, die Mission ist gar nicht unsere Mission, dass wir jetzt irgendwie den Leuten was aufdrücken wollen, sondern es ist Gottes Mission. Ja, und wir dürfen daran mitmachen, weil Gott uns sendet. Also schon mal sehr spannend. So, jetzt ist aber trotzdem die Frage, wenn er uns sendet, denn das ist ja bei Mose und bei Jesaja und bei Jesus und bei den Jüngern der Fall, dann sendet er uns ja mit einem Auftrag, nämlich von ihm weiterzusagen. Und damit sind wir gleich bei den gleichen Problemen, die wir am Anfang hatten. Also, nur dass wir das Wort richtig verstehen, schützt uns noch nicht vor den schwierigen Fragen, die wir am Anfang gestellt haben. Deswegen gehen wir jetzt mal denen nach. Achso, was ich noch vergessen habe zu sagen ist, wenn wir in die Bibel gucken, wie Gott missioniert, sprich sendet, dann entdecken wir dort, dass er genau das nicht tut, was man dem Wort missionieren immer unterstellt, nämlich Leute zu zwingen oder Leute unter Druck zu setzen, sondern er sendet immer in einer sehr demütigen und dienenden Weise. Er geht den Leuten nach, selbst wenn sie vor ihm wegrennen, ja, dann sagt er nicht, er ist hier geblieben, ja, sondern er geht nach, er leidet es, dass Leute seiner Sendung widersprechen. Ja, das deutlichste Beispiel für dieses Leiden ist natürlich Jesus selber, der sagt, ich bin gesandt in die Welt, um mein Leben zu geben. Ja, also da sehen wir schon, dass dieses Senden natürlich passiert, aber dass es in einer anderen Weise passiert, als manchmal man das mit diesem Wort missionieren verbindet. Jetzt habe ich hier einen Teil, den ich heute eigentlich nicht machen wollte. Ich habe ihn mir nur aufgeschrieben. Ich habe gemerkt, diese erste Frage, nämlich die Frage nach dem Wahrheitsanspruch, ist ein Thema für einen eigenen Abend wert. Wenn wir dem heute Abend nachgehen, dann können wir dem Wort missionieren nicht mehr groß nachgehen. Deswegen habe ich jetzt gleich ins Februarprogramm einen Abend zum Thema ist Gott exklusiv gesetzt? Da soll es ein bisschen um diese Frage gehen, wie ist das mit der Wahrheit? Mit der einen Wahrheit und dem Wahrheitsanspruch. Vielleicht deswegen jetzt nur ganz kurz im Überblick gesagt. Im Prinzip ist es so, dass alle, jetzt reden wir mal von den drei großen Religionen, die hier sind, in Jerusalem, alle diese drei Religionen beanspruchen für sich, glauben von sich, die Wahrheit zu sein. Das ist auch selbstverständlich. Man würde nicht einer Religion angehören, wenn man sie nicht für wahr hielte. Das ist eigentlich an sich noch keine Frage. Was aber dazu kommt, alle großen Religionen beanspruchen auch, dass die anderen nicht wahr sind. Da braucht man also nur in die Tradition zu schauen, aller dieser drei Religionen, da wird man sehr schnell finden, dass es in jeder Religion, interessanterweise auch in der jüdischen Religion, wo man immer sagt, die hat überhaupt kein missionarisches Interesse, Natürlich ist es im Judentum anders, weil nämlich dort die Gemeinschaft des Judentums zumindest erstmal definiert ist durch diejenigen, die von einer jüdischen Mutter geboren sind, also durch die Abstammung. Aber natürlich gibt es auch das andere, dass dort Menschen hinzukommen. Und die Geschichte von Ruth, die jedes Jahr in Shavuot gelesen wird, ist das deutlichste Beispiel dafür, dass auch der jüdische Glaube darauf angelegt ist, Menschen hineinzunehmen in diese Geschichte des jüdischen Volkes. Aber dem können wir heute Abend nicht ausführlicher nachgehen, das mache ich dann im Februar. Alle Religionen haben eine Vorstellung von Himmel und dass manche in den Himmel kommen, um es ganz einfach mal zu sagen, manche in den Himmel kommen und manche nicht. Ja? Dann heißt es hier, heißt es eher das Paradies und hier heißt es eher die kommende Welt und hier heißt es eher das Himmelreich, aber im Prinzip ist die Vorstellung die gleiche, dass man nämlich sagt, es gibt Leute, die dort hinkommen und es gibt Leute, die dort nicht hinkommen. Und dann hat man bestimmte Kriterien, wie man das definiert. Da unterscheiden wir uns nicht voneinander, alle drei nicht. Dann gibt es natürlich den vierten Weg, den viele heute einschlagen, der nicht unbedingt als neue Religion erkennbar ist, aber einen ganz anderen Approach hat, einen ganz anderen Ansatz. Den gibt es spätestens seit der berühmten Ringparabel von Lessing. Nämlich, dass man sagt, alle drei haben eigentlich gleichermaßen Unrecht. Und am besten kommen wir voran, wenn wir alle drei unsere Unterschiede möglichst aufgeben und etwas Neues in die Mitte stellen. In der Ringparabel ist es natürlich die Liebe, also dass wir Liebe leben und dadurch die Wahrheit unserer Religion beweisen. Das klingt auf den ersten Blick sehr tolerant und sehr verständnisvoll. Wenn man genauer hinschaut, ist es die Lösung aber eigentlich nur die, dass man nicht eine von den drei Religionen für richtig erklärt, sondern eigentlich alle drei für falsch. Und dann kommt man sozusagen da raus. Und letztlich ist es nur eine vierte Religion neben den anderen dreien, die auch wiederum für sich beansprucht, so ist es jetzt richtig und die anderen drei sind falsch. Also da haben wir auch nichts mit gewonnen. Also alle vier glauben wir, ja, glauben, egal welchen dieser drei, vier Wege wir gehen, glauben wir, dass wir recht haben und die anderen nicht. Das ist auch selbstverständlich, wenn man zu einem Glauben gehört. Aber dazu demnächst mehr. Jetzt kommen wir zu der zweiten Frage. Darf man einem anderen Menschen seinen Glauben, jetzt kommt schon der Schwierigkeit, weitergeben, aufdrücken, aufzwingen? Wie sieht es eigentlich aus? Oder dann die andere negative Frage, darf man jemand anders seinen Glauben absprechen? Und wenn man über diese Frage mal nachdenkt, merkt man gleich, dass diese Frage eigentlich falsch gestellt ist. In unserer heutigen Zeit, wie soll das eigentlich gehen, dass ich einem anderen meinen Glauben aufdrücke oder aufzwinge? Also ich versuche mir das mal praktisch vorzustellen. Wenn ich nicht, außer ich kann die Wahrheit anwenden. Ja? Das habe ich aber irgendwie selten erlebt. Also das ist in der Vergangenheit sicher oft so gewesen. Aber sagen wir mal, in der heutigen Zeit, wo wir nicht mit Staatsgewalt Menschen zu zwingen können, zumindest nicht in der westlichen Welt, wie sieht das eigentlich aus, dass ich einem anderen meinen Glauben aufzwinge oder aufdrücke? Ich würde mal vermuten, dass das ein Wort ist, was heute eigentlich gar nicht mehr so einen Platz hat in unserer Welt. Weil wir in einer Welt leben, in der Menschen relativ freiheitlich ihre eigene Meinung bilden. Und in der, dadurch, dass mir jemand anders seine Meinung sagt, ich nicht automatisch dadurch gezwungen werde, sie anzunehmen. Ja. Ich wüsste zumindest nicht, wie das praktisch aussehen sollte, dass man jemandem anders seinen Glauben überstülpt, aufdrückt, aufzwingt. Das sind alles Begriffe, die eigentlich aus einer Zeit stammen, in der das möglich war. Ja. In der man das auch getan hat. Die Frage ist, ob das heute eigentlich noch möglich ist. Oder kann ich einem anderen seinen Glauben absprechen? Auch das ist eigentlich ein Wort, was, wenn man es genau überlegt, gar nicht geht. Ich kann zwar sagen, ich glaube nicht, was du glaubst, aber dadurch hast du deinen Glauben ja trotzdem. Den kann ich dir ja nicht wegsprechen, dadurch, dass ich sage, ich glaube das nicht. Ja? Das heißt, ich kann dir deinen Glauben nicht absprechen, ich kann nur sagen, ich stimme nicht damit überein. Insofern sind diese Worte von aufzwingen, absprechen, aufdrücken verständlich, emotional verständlich, vielleicht aus der Geschichte heraus, aber heute eigentlich nicht mehr ganz passend in unserer Zeit.
Ich würde jetzt kurz fragen, vielleicht sind die Mechanismen ein bisschen subtiler geworden. Beispiel 11. September, wenn ich aus freien Stücken, als Muskel mit anders in die Name kenne, in den Vereinigten Staaten auf dem 11. September, dann sind sicherlich die Mechanismen, die greifen, keine zwanghaften. Aber es kann sozusagen ein öffentliches Klima erzeugt werden, die es für mich implizit sehr, sehr schwer machen.
Das stimmt. Es gibt Sozialdruck und solche Sachen gibt es natürlich immer. Das stimmt.
Und ich glaube, das ist sozusagen ein anderer Mechanismus. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist, ein soziales Klima zu erzeugen, ein Mehrheitsvotum zu erzeugen, was es mir schwierig macht, sozusagen individuell zu entscheiden.
Genau. Ich denke, da kommen wir weg. Das ist im Prinzip wäre der Ersatz für das, was früher die gewaltsame Missionierung war, wäre heute die Missionierung durch gesellschaftlichen Druck. Sozusagen. Das komme ich gleich noch dazu. Aber die Frage im persönlichen Gespräch ist das eigentlich ein schwierig vorstellbar, sondern da kommen dann solche Mechanismen eher ins Spiel. Deswegen würde ich vorschlagen, dass man an der Stelle erstmal neutrale Terminologie verwendet und fragt, ist es eigentlich erlaubt, mit jemand anders über meinen Glauben zu sprechen? Angenommen, wir hätten ein neutrales Feld, wo wir machtfrei, herrschaftsfrei miteinander reden, kann man dann eigentlich über Glaubensfragen reden. Und da wird natürlich jeder von uns sofort sagen, ja natürlich, ja, wir sind so groß geworden, wir haben das gelernt, was gar nicht so selbstverständlich ist, dass man über Glaubens- und Religionsdinge frei reden kann, eigentlich. Das ist eine der großen Errungenschaften der Neuzeit. Und das ist eigentlich auch in einer heutigen Zeit ein bisschen absurd, weil in Zeiten, wo es das Internet gibt, jeder Zugang zu Informationen hat, bessere oder schlechtere Art, über jeden Glauben, den er will. Ja. Das heißt, diese alte Furcht, darf ich jetzt mit jemandem, zum Beispiel über den christlichen Glauben reden als Christ, ist eigentlich ein bisschen absurd, weil sozusagen die Informationen, die ich ihm geben könnte, können die tausend andere auch geben, und unter anderem auch das Internet und anders. Das heißt, anders als in früherer Zeit ist Information ja auf dem freien Markt und wird sowieso ausgetauscht. Die Frage ist nur, ob ich mich an diesem Austausch beteilige oder nicht. Leute bilden sich meistens aufgrund von Informationen ihre eigene Meinung. Wir haben nicht nur Informationsfreiheit, das heißt, ja, ich kann mich informieren, sondern auch Meinungsfreiheit. Das heißt, ich kann mir meine Meinung bilden und sollte auch dafür nicht sanktioniert werden. Dass das in vielen Teilen der Welt anders ist, in manchen eher von staatlicher Seite, in anderen eher von sozialer Seite, das ist eine andere Sache. Und jetzt ist es so, dass es natürlich, wenn es so ist, dass Information frei zugänglich ist und auch frei ausgetauscht wird, natürlich die Frage ist, wo gibt es die beste oder auch qualifizierte Information? Das heißt, haben wir nicht als Christen einen Auftrag, auch in guter Weise und in fundierter Weise von unserem Glauben weiter zu erzählen, damit Leute nicht sich an anderer Stelle unqualifizierte Informationen holen? Nämlich auf irgendwelchen obskuren Internetseiten oder in irgendwelchen obskuren Leaflets, wo man nicht weiß, wo sie herkommen. Also das wäre eine Frage. Für mich, kann man überhaupt in einer Welt wie unsere heute nicht missionieren? Und ich habe überlegt, wie sollte das gehen, dass man nicht missioniert? Das geht, mir sind drei Wege eingefallen. Das erste ist, dass es gesetzliche Einschränkungen gibt. Dass es gesetzlich verboten wird, zum Beispiel. In manchen Ländern der Welt ist das der Fall. Ja, dass einfach gesagt wird, in der Öffentlichkeit darf nicht über Religion bzw. nicht über die fremde Religion geredet werden, nur die eine Religion in unserem Land erlaubt ist. Ja. Das kann man von staatlicher Seite einschränken. Dann gibt es die Selbsteinschränkung, dass man zum Beispiel als Kirche sagt, wir wollen nicht missionieren. Ja. Dass man sagt, wir wollen uns quasi, wir halten uns da zurück, wir sagen nicht weiter, was wir glauben. Das ist auch hin und wieder mal in Kirchen aufgekommen, die Idee, auf den frühen Missionskonferenzen gab es mal die Idee für ein Missionsmoratorium. Es ist aber letztlich nicht aufgenommen worden und vor allem in den Kirchen auch immer durch die Synoden eigentlich abgelehnt worden. Also es gab immer kirchenleitende Persönlichkeiten, die das vorgeschlagen haben, und die Synoden waren meistens die gesagt haben, naja, so wollen wir es dann doch nicht machen. Also das wäre die Selbstbeschränkung. Und dann gibt es natürlich die persönliche Konfliktvermeidung, indem man einfach sagt, wenn ich nicht drüber rede, habe ich auch kein Problem. Ja, da komme ich auch nicht in diese ganzen schwierigen Fragen. Also auf diese Weise kann man natürlich quasi nicht missionieren, durch eine bewusste Entscheidung, sich daraus zu halten. Die nächste Frage, und das ist, die sich oft daraus ergibt, dass man sagt, ja, natürlich ist es selbstverständlich, dass man über Glaubensdinge redet, dass man auch quasi ohne Zwang miteinander redet, das ist eigentlich schon selbstverständlich, aber es ist mit der Bedingung verknüpft oder mit der Frage nach dem Motiv. Und das ist dann diese Frage nach dem Motiv, willst du mich missionieren oder willst du mich bekehren? Also dann ist das Gespräch quasi unredlich, wenn es ohne dieses Motiv ist, ist es redlich. Auch da würde ich nachfragen, ist das eigentlich korrekt? Denn auch da ist es so, dieses Wort bekehren wird auch wiederum so gebraucht, wie es eigentlich nicht gebraucht werden dürfte. Denn auch da, wenn wir in die Bibel schauen, ist es ganz unmöglich, oder beziehungsweise vom biblischen Sprachgebrauch her, kann man nicht jemanden anderen bekehren. Also das ist das Wort ist nicht, also ist intransitiv, wie der Grammatiker so schön sagt. Also ich kann nicht dich bekehren, ich kann nur mich selbst bekehren, das heißt umkehren zu Gott, oder Gott kann mich bekehren. Aber ich kann nicht jemand anders bekehren, das gibt es einfach nicht in der Bibel. Und das spricht wieder davon, dass wir manches missverstanden haben, dass wir denken, wir sind dafür zuständig, was jemand anders glaubt oder denkt. Die Frage ist also nicht, kann ich oder darf ich dich bekehren, sondern die Frage kann immer nur sein, darf ich mich bekehren oder darf Gott dich bekehren, wenn er möchte. Das wiederum ist eine Frage, an der ich mich nicht beteilige, oder das würde ich gerne Gott überlassen. Und das bringt es sein, dass wenn ich mit jemand anders über meinen Glauben rede, offen rede und sage, das ist mein Glaube, und jemand anders vielleicht einen anderen hat, dann ist das zunächst mal ein Gespräch, wo wir voneinander lernen. Ich gebe was von mir weiter, ich kann von dem anderen was lernen. Und die Frage, was derjenige damit macht, ob ich mit dem mache, was ich von dir höre, oder was du mit dem machst, was du von mir hörst, das ist nicht meine Verantwortung. Das ist deine Verantwortung. Und von der Bibel her gesehen kommt dann noch Gott ins Spiel, der manchmal in uns Dinge wirkt, von denen wir vielleicht selber überrascht sind. Aber diese Vorstellung, dass ich da irgendwie noch ein Schräubchen drehen muss oder jemanden zu etwas zwingen muss oder jemanden zu etwas bewegen muss, ist eigentlich von der Bibel her nicht gedacht. Sondern unser Auftrag von der Bibel her ist es, von unserem Glauben zu erzählen, unseren Glauben zu bezeugen, das Evangelium weiterzusagen, ja, zur Zeit und zur Unzeit, wie es so schön heißt in der Bibel, und es Gott zu überlassen, was die Leute damit machen. Ob sie antworten oder nicht. Und wir sehen es in der Bibel immer wieder, da wo das Evangelium gepredigt wird, gibt es Leute, die es annehmen und Leute, die es ablehnen. Und das lässt Gott offensichtlich so zu. Und wir sehen es in der Bibel nicht, dass dann nochmal nachgehakt wird, dass wir irgendwo nochmal hingehen und nochmal die Daumenschraube anlegen und sagen, jetzt musst du aber noch. So, ne? Also, zusammenfassend gesagt, würde ich sagen, dass unser Gebrauch der Worte ein bisschen missverständlich ist und auch die Vorstellungen, die wir damit verbinden, aus einer Zeit stammen, die, wenn man sagen, eine frühere Zeit ist. Ja? Also Gemeinden wird ja verbindet man mit dem Wort missionieren, eben solche Begriffe, wie wir sie am Anfang gehört haben. Das gilt ein bisschen als vorgestrig, etwas von früher. Das gilt als engstirnig. Es gilt als etwas Gezwungenes oder Zwingendes, wohingegen das Nicht-Missionieren so einen freiheitlichen Geruch atmet, aufgeklärt, neuzeitlich, fortschrittlich, freiheitlich. Wenn man aber jetzt das alles mal anschaut, worüber ich geredet habe, merkt man, dass sich eigentlich diese Begriffe umkehren. Und damit will ich mal abschließen und sagen, eigentlich reden wir hier über zwei Modelle, über zwei Welten. Das eine ist die Welt des Zwanges und das andere ist die Welt der Freiheit. Ja? Und die eigentliche Entscheidung ist wirklich zwischen, leben wir in der Welt des Zwanges oder leben wir in der Welt der Freiheit. Und da kommen viele von den Dingen rein, die ihr gesagt habt. Was wir wollen, ist eigentlich eine Welt der Freiheit. Und jetzt kann man das mal vergleichen und sagen, in einer Welt der Freiheit wäre es so, dass Menschen selbst bestimmen können und das auch tun, was sie glauben und was nicht. dass ihnen das niemand anders aufzwingen kann und dass sie das selber entscheiden können. In einer Welt des Zwanges werden Menschen auf einen bestimmten Glauben festgelegt. Entweder durch ihre soziale Umgebung, dass gesagt wird, du bist als XY geboren, das musst du auch bleiben, oder in unserer Gesellschaft darf man nur diesen Glauben haben. Das ist die Welt des Zwanges. In einer Welt der Freiheit können Menschen offen miteinander sprechen und voneinander lernen. In einer Welt des Zwanges muss man Gesprächen bestimmte Vorbedingungen auferlegen. Wie zum Beispiel, ich rede nur mit dir unter der Bedingung, dass wir vorher abmachen, dass keiner von uns seine Meinung über den anderen ändert. Das ist eigentlich in der Welt des Zwanges. In der Welt der Freiheit dürfen Menschen ihren Glauben wechseln oder verändern. Wir alle kennen das, also viele von uns sind evangelisch und das war eine Veränderung des Glaubens in der Reformation, der zwar zunächst versucht wurde zu unterdrücken, aber der dann doch passiert ist. Wir kommen also alle aus einer Tradition, wo man seinen Glauben verändert. Und wenn man noch weiter zurückgeht in die deutsche Geschichte, dann kommen wir auch aus einer Tradition, wo Leute ihre Religion verändert haben. Sonst wären wir heute nicht Christen, wenn wir es denn sind. Also, in einer Welt der Freiheit darf man seinen Glauben wechseln. In einer Welt des Zwanges wird das bestraft, verhindert, verboten. In einer Welt der Freiheit hat jeder in einem Gespräch die Freiheit, bei seiner Meinung zu bleiben. In einer Welt des Zwanges muss ich Angst haben, dass wenn ich dem anderen eine Meinung sage, dass ich ihn damit manipuliere oder verändere oder dass er nicht bei seiner eigenen Meinung bleiben kann, nur weil ich ihm meine sage. In einer Welt der Freiheit kann in der Öffentlichkeit geredet werden über Glaubensfragen. In einer Welt des Zwanges muss das verhindert werden durch Gesetze oder durch Selbstzensur. In einer Welt der Freiheit kann ich tolerieren, dass der andere anderer Meinung ist, obwohl ich ihm nicht zustimme. In einer Welt des Zwanges kann ich dem anderen nur dann tolerieren, wenn ich seine Meinung auch für wahr halte. Das heißt, wir müssen, um dich tolerieren zu können, muss ich sagen können, das, was du glaubst, ist eigentlich auch wahr. Und wenn wir uns das so anschauen, dann muss man sagen, tatsächlich ist es so, dass wir heute noch an vielen Stellen in einer Welt des Zwanges leben. Nicht mehr so wie früher, es gibt nicht mehr so viel staatlichen Zwang, zumindest nicht in der westlichen Welt. Es gibt noch viel sozialen Zwang. Es gibt gesetzliche Einschränkungen, die gibt es auch hier in Israel. Es gibt politische Einschränkungen, es gibt kulturelle Einschränkungen, nicht in jeder Kultur ist es angemessen, über alles zu reden. Diese Einschränkungen gibt es. Es gibt auch vor allen Dingen noch die Verletzungen, die aus der Zeit kommen, wo wir selber als Christen zu einer Welt des Zwanges beigetragen haben. Und viele Leute leiden bis heute darunter und diese Verletzung muss man, glaube ich, auch anerkennen und respektieren. Und dass Leute dann allergisch reagieren, wenn man über Christentum redet, das ist nur verständlich und da muss man, glaube ich, auch sensibel sein. Aber das Endziel muss, glaube ich, sein für uns als Christen, dass wir hineinkommen in eine Welt der Freiheit, in der wir offen über den Glauben reden können, in der wir offen unseren Glauben weitergeben können und in der die anderen Menschen, mit denen wir reden, offen dazu Stellung nehmen können, entweder dafür oder dagegen, ohne Zwang und ohne Gewalt. Ich glaube, so hat sich das Jesus auch gedacht, als er diesen Missionsbefehl gab. Ich glaube nicht, dass er die Vorstellung hatte, dass man anderen etwas aufzwingt oder ihn mit Gewalt zu irgendeinem Glauben bekehrt, sondern er hatte diese Vision von einer Welt der Freiheit, in der das Evangelium weitergesagt wird bis an die Enden der Erde und jeder Mensch eine Gelegenheit hat dazu, Stellung zu nehmen, ja oder nein zu sagen, in einer Atmosphäre der Freiheit. Und ich glaube, das ist unser Auftrag als Christen, dass wir das tun sollen, dass wir uns einsetzen für so eine Welt der Freiheit und nicht, dass wir alte Regeln des Zwanges beibehalten oder einführen sogar, der Selbstbeschränkung oder der Fremdbeschränkung und damit letztlich unter dieser Welt des Zwanges bleiben.